ARD. Wisst ihr noch, was ihr heute vor genau 30 Jahren gemacht habt? Am 20. Oktober 1995. Ich denke mir, das ist fast eine rhetorische Frage meinerseits, weil höchstwahrscheinlich lautet die Antwort nein, außer ihr habt etwas wirklich Außergewöhnliches getan. Doch für die heutige Folge unseres Podcasts freue ich mich sehr, dass ich mich mit einem Menschen unterhalten darf, der an eben jenem Tag nicht nur etwas Außergewöhnliches, sondern wirklich Außerirdisches getan hat. Also, Herr Reiter, daher meine Frage, was haben Sie am 20. Oktober 1995 gemacht?
In der Tat ein interessanter Termin. Das war mein erster Außenbordeinsatz. Ich bin damals an Bord der russischen Raumstation Mir zusammen mit meinen zwei russischen Kollegen gewesen. Und das war tatsächlich dann der Tag, an dem ich zusammen mit dem Sergei Avdejew nach draußen gehen durfte.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Heute mit Franzi Konitzer und mit Thomas Reiter, der von 1992 bis 2007 Astronaut bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA war und als erster Deutscher überhaupt einen Weltraumausstieg durchgeführt hat, auch genannt einen EVA, Extra Vehicular Activity, oder einen Weltraumspaziergang, bisschen umgangssprachlicher. Hallo Herr Reiter, es freut mich sehr, dass Sie sich heute mit mir unterhalten.
Ja, hallo Frau Konitzer, ganz meinerseits.
Ein Weltraumausstieg, ein Weltraumspaziergang am 20. Oktober 1995. Wie kam es dazu, in der Kurzfassung vielleicht, dass Sie raus ins Weltall durften?
Naja, das ist nichts, was so kurzfristig entschieden wird, wenn man beim Frühstück sitzt und sagt, ach, wir gehen heute Mittag mal nach draußen. Nein, so geschieht das nicht. Das wird auf lange Hand vorbereitet. Bereits während des Trainings muss man sich natürlich auf diesen Umgang mit den Raumanzügen, mit denen man da draußen unterwegs ist, deren Wartung vertraut machen und dann natürlich genau mit den Aufgaben, die man dort draußen durchführen soll. Also insofern war das geplant von langer Hand und man fiebert natürlich diesem Moment entgegen, denn um das gleich mal vorwegzunehmen, näher kann man dem Weltraum nicht kommen.
Wenn es dann am Tag X so ist, am 20. Oktober 1995, wie läuft es dann die paar Stunden vorher ab auf der Raumstation? Weil ich meine, ja, einfach Luke auf und raus ist ja nicht. Also wie lange dauert es ungefähr? Was mussten Sie alles machen, ja, damit Sie raus durften?
Das ist in der Tat richtig. Am Tag, an dem man dann nach draußen geht, bedarf es einiger Vorbereitung. Lassen Sie mich noch mal einen Schritt zurücknehmen. Bereits in den Wochen vor diesem Außenbordeinsatz muss der Raumanzug oder die Raumanzüge, man geht immer zu zweit raus, müssen gewartet werden, müssen also für diesen sechsstündigen Außenbordeinsatz vorbereitet werden. Und Sie können sich vorstellen, das wird natürlich mit höchster Konzentration und Akribie gemacht. Jeder guckt dann nochmal nach dem Anzug des anderen, ja, damit man auch sicher sein kann, dass keiner was vergessen hat, so ein Cross-Check. Und dann kommt der Tag, an dem man dann tatsächlich erstmal seinen eigenen Körper vorbereiten muss. Das hängt damit zusammen, dass an Bord der Raumstation, damals der Mir, heute der ISS, ein Druck herrscht, so ungefähr wie auf Meereshöhe, also etwa um die 1000, 1013 Hektopascal. Die Zusammensetzung der Luft ist ebenso wie hier unten, etwa 78% Stickstoff, 20, 21% Sauerstoff, bisschen mehr CO2 da oben meistens. Und wenn ich jetzt in diesen Raumanzug reinsteige und dann in der Schleuse die Atmosphäre langsam nach draußen entweichen lasse, dann sinkt auch der Druck im Inneren des Anzugs, nämlich auf ungefähr 40% des Druckes im Vergleich zur Meereshöhe. Und um zu verhindern, dass dann der im Gewebe gelöste Stickstoff, dass der dann im Prinzip anfängt auszuperlen, also wie wenn man eine Sektflasche oder eine Bierflasche öffnet, ja, dann sieht man ja, entstehen da drin kleine Kohlendioxidperlen, weil eben der Druck dann in der Flasche sinkt. Ähnliches könnte natürlich auch passieren in unserem Körper, im Gewebe, im Blut. Um das zu verhindern, atmet man dann für über eine Stunde rein Sauerstoff. Das geschieht, wenn man schon in dem Raumanzug drin ist. Der wird dann gewissermaßen mit reinem Sauerstoff gespült, dass also die Restluft, die da drin ist, und der Stickstoff aus dem Anzug rausgehen, und dann atmet man reinen Sauerstoff. Und dadurch sinkt dann die Konzentration des Stickstoffs im Blut. Und wenn diese sogenannte Desaturierung dann abgeschlossen ist, dann beginnt erst der eigentliche Schleusenvorgang. Man ist zu zweit in dieser engen Luftschleuse. Einer liest die Prozeduren vor, das war meine Aufgabe. Der Sergei Avdejew hat dann die entsprechenden Kontrollelemente bedient. Und dann werden immer so kurze Zwischenstopps eingelegt, ja, um zu sehen, ob auch alle Systeme in dem Raumanzug richtig funktionieren, ob der dicht ist, ja. Und dann kommt eben der Moment, wo man so dann die letzten paar Hektopascal absenkt, also die Luft nach draußen strömen lässt. Und dann ist der Moment gekommen, in dem man tatsächlich die Luke zunächst entriegelt. Das war dann meine Aufgabe. Denn diese Tür nach draußen, die geht tatsächlich nach außen auf. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn im Inneren der Station der normale Luftdruck herrscht, dann wirken auf diese Tür mehrere Tonnen an Druck. Das heißt, diese Tür wird dann erst entriegelt, damit so die letzten Luftmoleküle nach draußen gehen können, und dann öffnet man die Tür und dann geht's los mit der Arbeit.
Ich finde, was Sie jetzt alle gerade beschrieben haben, das klingt fast ein bisschen selber so, als wie so ein Raketenstart. Also wissen Sie, mit der Checkliste vorlesen und dann geht's los. Aber wie, auch noch dieser ganzen Vorbereitung und dann diese Luke geht auf. Können Sie das beschreiben, das Gefühl? Also wie hat sich das angefühlt oder was haben Sie gesehen? Also wie schaut's aus?
Ja, das ist natürlich ein ganz besonderer Moment, wenn man dann das erste Mal so in diesen Weltraum ohne schaut, ohne dass da irgendwie so ein Fenster dazwischen ist. Natürlich, man schaut durch das Visier, aber man hat eben das Gefühl, das ist wie ein Unmittelbarer. Also was mich da so fasziniert hat und einem wirklich gewissermaßen den Atem geraubt hat, war die Tatsache, dass, ich habe gerade davon gesprochen, wenn der Druck dann im Inneren dieser Schleusenkammer absinkt, dann bildet sich natürlich Kondensat, ja, also die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit, die kondensiert dann. Und wir wissen, der Siedepunkt von Wasser, der ist druckabhängig, und dann fängt dieses Kondensat tatsächlich irgendwann an zu kochen, also bei ganz niedrigen Temperaturen. Und das sieht man dann, das war also verblüffendes Beispiel, man guckt da drauf, sieht, wie diese Wassertropfen, diese Stellen, in denen sich Kondensat gebildet hat, plötzlich anfangen zu sieden, und dann wird das von einer zur nächsten Sekunde zu Eis. Und diese Eiskristalle platzen ab, und als ich dann die Tür geöffnet habe, ja, dann wurden diese Eiskristalle gewissermaßen zusammen mit den letzten Luftmolekülen nach draußen gesogen. Der Blick fällt eben auf den Sternenhimmel. Dieses Öffnen der Tür geschieht immer noch auf der Nachtseite des Orbits, sodass man, wenn man draußen ist, gleich Tageslicht hat und anfangen kann. Also ich blickte dann in den Sternenhimmel, und diese Eiskristalle, die flogen dann so in Richtung dieser Sterne und glitzerten, und das Ganze verband sich so. Also es war ein unglaublicher Anblick. Man hätte am liebsten das minutenlang erstmal in sich aufnehmen wollen, aber klar, der Flugdirektor, der treibt einen dann an, los Leute, es geht jetzt los mit der Arbeit. Man hat ja eben, wie gesagt, nur diese 6 Stunden, in denen man dann möglichst sein Pensum absolvieren muss. Und deshalb gibt es da leider viel zu wenig Gelegenheiten, um einfach mal diesen Wahnsinnsausblick zu genießen.
Also es gab jetzt irgendwie nicht so auch eingeplant, so 10 Bewunderungsminuten oder so, sondern es war so, los
Nee,
an die
nee,
Arbeit.
nee, leider nicht. Natürlich, man hat immer mal
Oh.
zwischendrin mal eine Minute, wo man mal durchatmen kann. Oder unser Arbeitsplatz, der war an einem Modul, zu dem wir mit Hilfe eines Kranarms uns hinbewegt haben. Das heißt, ich war an der Spitze dieses Kranarms, der Sergei hat den kontrolliert bewegt. Und in dieser Zeit, in der man dann zusammen mit der gesamten Ausrüstung dahin bewegt wird, da kann man natürlich dann so ein bisschen mal um sich rumschauen. Also es ist auf der einen Seite unglaublich faszinierend, es ist unwirklich. Man denkt sich immer, du musst dich kneifen, das hast du vielleicht nur geträumt oder das träumst du nur. Auf der anderen Seite ist natürlich der Fokus auf die vor allem liegenden Aufgaben und eben dieser doch sehr enge Zeitplan, dem man da folgen muss, dass man bloß alles in dieser Zeit hinbekommt. Und das hält sich dann immer so die Waage. Aber ja, so 10 Minuten, um einfach mal den Ausblick zu genießen, die gibt es in dieser Form nicht direkt.
Oh, ein bisschen schade ist es schon. Aber was haben Sie denn noch? Okay, den Sternenhimmel, ja. Und dann natürlich, da, wo auch immer Sie an der Mir gearbeitet haben, haben Sie auch die Erde gesehen?
Ja, natürlich. Man öffnet die Luke, wenn man gerade gewissermaßen von der Nacht- auf die Tagseite kommt. Und in der Zeit, in der man dann sich da rausbewegt, zu seinem Arbeitsplatz sich hinbewegt, da ist dann natürlich Licht. Dann fällt auch mal der Blick auf die Erde. Der Blick natürlich auf das Äußere der Station, die man gewissermaßen da das erste Mal so mit eigenen Augen von außen überblicken kann. Schwebt dann mit einer Geschwindigkeit von fast 28.000 Kilometern pro Stunde über die Kontinente. Und auf der Nachtseite der Blick eben in das tiefschwarze Weltall, auf die Milchstraße. Das sind dann so Momente, Sekunden kann man sagen, die man versucht, so gut es geht aufzunehmen, weil die einfach überwältigend sind. Aber wie gesagt, man wird halt leider nicht rausgeschickt, um die Gegend sich anzuschauen, sondern um die Arbeit da zu machen. Also insofern hält sich das immer so ein bisschen die Waage. Ne? Man guckt, man atmet mal durch. Übrigens, diese Außenbordeinsätze sind durchaus auch körperlich anstrengend, denn um den Raumanzug herum herrscht absolutes Vakuum. Im Inneren sind ungefähr 40% des Drucks im Vergleich zur Meeresoberfläche. Und wenn Sie also dann mit Ihren Handschuhen irgendetwas greifen wollen, dann müssen Sie gewissermaßen gegen diese Druckdifferenz die Handschuhe verbiegen. Ja? Und das kostet Kraft, das ist so in der ersten halben Stunde nicht wild, aber wenn Sie da 6 Stunden draußen gearbeitet haben und die Hände sind natürlich die Hauptwerkzeuge, neben natürlich Augen und Kopf, aber auch körperlich recht anstrengend. Man kommt da teilweise ganz gut ins Schwitzen und die Kontrolle der Körpertemperatur ist eben auch so eine der Herausforderungen, denn diese Körperwärme, die kann eben nur mit Hilfe von solchen Kühlanzügen, die man da unter dem Raumanzug trägt, dann überhaupt abführen. Wenn das nicht möglich wäre, dann würde der Körper überhitzen und es bestünde Gefahr, dass man Hitzeschlag bekommt.
Was ich mich noch gefragt habe, das ist vielleicht eine dumme Frage, aber wie fühlt es sich körperlich an, im Weltraum zu sein, wenn Sie schon den Raumanzug anhaben auf der Station und die Augen zu machen und dann im freien Weltraum in diesem Raumanzug auch die Augen zu machen, spüren Sie körperlich einen Unterschied? Könnten Sie sagen, jawohl, jetzt bin ich gerade im All oder oh, ich bin noch auf der Raumstation?
Nee, also ob man jetzt draußen oder drinnen ist, den Unterschied kann man da eigentlich nicht direkt feststellen. Es gibt, sagen wir mal, was den Geräuschhintergrund angeht, so einen ganz kleinen Unterschied. Im Inneren der Station ist es aufgrund der vielen Ventilatoren, die dafür da sind, dass die Atmosphäre im Inneren permanent umgewälzt wird, ist es relativ laut, also bis zu 72 Dezibel. Das entspricht lautem Straßenlärm. Im Inneren des Raumanzugs hört man auch so ein Rauschen, allerdings mit so einer ganz hohen Frequenz. Also ich sag mal rein von der Akustik her, ist das vielleicht der einzige Unterschied. Aber wie Sie gerade auch gefragt haben, wenn man die Augen schließt, es fühlt sich genauso schwerelos an im Raumanzug draußen im Weltraum wie im Inneren der Station.
Ja, ist ja wahrscheinlich auch ganz gut so, ne? Weil ansonsten wäre es nicht so toll. Aber ja.
Nee, aber dieses Gefühl der Schwerelosigkeit ist natürlich etwas, was auch absolut faszinierend ist. Ja, ich denke mir immer, es ist ja so ein Traum der Menschheit schon seit allem Anbeginn gewesen, sich vogelgleich in die Lüfte zu erheben, also die dritte Dimension zu nutzen. Und dort erlebt man das vollkommen ohne Hilfsmittel. Man kann den Raum in seinen 3 Dimensionen wunderbar nutzen. Man kann an der Decke in der Raumstation arbeiten. Man kann kopfüber. Das macht alles keinen Unterschied. Fühlt sich alles gleich an. Und das ist eben genauso, wenn man im Raumanzug draußen ist, als auch im Inneren der Station.
Dieser Weltraumausstieg, dieser EVA, das war ja ein Arbeitseinsatz und so richtig viel Zeit, um die Gegend zu bewundern, gab es nicht. Wie sehen Sie denn auch gerade in dem Kontext die Weltraumausstiege oder die Weltraumspaziergänge von Laienastronauten oder Weltraumtouristen, zum Beispiel wie bei der SpaceX-Mission Polaris Dawn vor einem Jahr?
Naja, also zunächst mal, das sind so tolle Eindrücke, und wenn das irgendwann mal möglich ist, das auch als Tourist zu machen, dann denke ich mal, haben die eben die Möglichkeit, einfach nur den Ausblick zu genießen. Also insofern kann man das nur wünschen, dass das passiert, dieser sogenannte Außenbordeinsatz oder Ausstieg von Polaris Dawn, glaube ich, ist jetzt nicht so ganz vergleichbar, denn die haben ja lediglich die Luke geöffnet und waren dann mit dem Oberkörper mal draußen, aber haben ja nicht richtig draußen da gearbeitet. Aber vom Ausblick her bin ich sicher, ist das genau das gleiche Gefühl, wie wenn wir an Äußeren der Mir-Station oder der ISS arbeiten.
Ja. Wie war das denn bei Ihnen nach Ihrem ersten Weltraumausstieg? Da waren Sie ja noch zweimal draußen, einmal auf der Mir und einmal 2006 auf der ISS. War das da auch schon so, dass Sie nach Ihrem ersten Weltraumausstieg aus dem Fenster geguckt haben, der Mir, und sich gedacht haben, oh, da will ich wieder raus?
Naja, also zunächst mal, es ist ja so, wenn man von so einem Außenbordeinsatz zurückkommt, dann kann man sich nicht gleich ausruhen, sondern dann wartet noch viel Arbeit. Die Anzüge, die müssen sofort dann wiederum gewartet werden, vorbereitet werden, dass die entsprechend für die nächsten Einsätze bereit sind. Und das sind lange Tage, an denen man diese Außenbordeinsätze macht. Und wenn man dann so ein bisschen zur Ruhe kommt oder dann abends sich zur Ruhe begibt und dann aus dem Fenster rausguckt, dann denkt man sich, Mensch, warst du wirklich da draußen oder war das ein Traum? Und dieses Gefühl ist also auch beim zweiten oder dritten Mal, und ich bin sicher, die Kolleginnen und Kollegen, die also schon viel mehr Außenbordeinsätze gemacht haben, werden das bestimmt in gleicher Weise bestätigen. Es ist immer wieder atemberaubend und absolut faszinierend. Also der Fall, dass man da rausgeht und sagt, naja, hast ja schon alles gesehen, das kann ich mir mit den drei Außenbordeinsätzen, die ich jetzt machen durfte, nicht vorstellen.
Herr Reiter, zwei Fragen noch, dann sind Sie erlöst. Und zwar, einer meiner Lieblingsfilme ist tragischerweise Top Gun. Und Sie waren ja bei der Bundeswehr und sind auch als Pilot auch Jets geflogen. Und das wäre meine Frage, was war denn aus dem Bauchgefühl heraus, was war denn die krassere Erfahrung? So ein Jetflug oder so ein Weltraumspaziergang?
Naja, also diesen Beruf, den ich ursprünglich gewählt hatte, in die Militärfliegerei zu gehen, das war halt mein Ziel. Ich habe mir damals nie träumen lassen, dass ich jemals die Möglichkeit bekommen würde, als Astronaut in Weltraum zu fliegen. Insofern war das mein Ziel, und hätte das jetzt nicht geklappt in dem Auswahlverfahren, da waren ja nun noch ein paar andere dabei, die sich auch drauf beworben haben.
20.000 habe ich gelesen, oder
ja,
über
20.000, ja. Genau, war eine recht große Menge von Kandidatinnen und Kandidaten, und also hätte das jetzt nicht geklappt, dann wäre ich natürlich auch mehr als zufrieden und glücklich gewesen, diesen Beruf zu machen. Der begeistert mich heute auch noch, auch wenn ich jetzt nicht mehr aktiv fliege. Aber natürlich muss ich sagen, die Erde nicht nur mal von außen zu sehen, sondern dann auch tatsächlich da im Weltraum zu schweben. Und gerade wenn man jetzt mal so ein paar Sekunden hat, wo man mal durchatmen kann und sich dann mit dem Rücken zu der Raumstation, die einen da beherbergt, dreht und dann da vor sich die Kontinente vorbeischweben sieht oder diesen Blick auf die Milchstraße hat, da ringe ich jedes Mal nach Worten. Also das ist schon etwas ganz Extremes. Das kann man so eins zu eins nicht mit der Erfahrung, die man hat, wenn man jetzt in so einem Jet fliegt, so unmittelbar vergleichen. Das ist schon ein absoluter Höhepunkt. Das muss man sagen, ja.
Ja, und daraus ergibt sich auch meine nächste Frage. Ich meine, das ist jetzt 30 Jahre her. Ist Ihr erster Weltraumspaziergang oder diese Weltraumausstiege, ist das was, woran Sie in Ihrem derzeitigen Alltag noch oft denken, was Ihnen bewusst ist, dass das was ist, was Sie mal gemacht haben?
Ja, es sind Eindrücke insgesamt während so einer Mission an Bord der Raumstation und natürlich auch bei den Außenbordeinsätzen, die so überwältigend sind, die brennen sich gewissermaßen in die Erinnerung ein und das vergisst man auch nach so langer Zeit nicht. Und was natürlich heute auch eine Rolle spielt, ich bin immer noch mehr oder weniger häufig unterwegs und werde halt eingeladen, um vor Schulklassen oder in der Öffentlichkeit halt darüber zu berichten, was wir in der Raumfahrt machen und dann auch immer ein bisschen davon zu erzählen, wie das war. Und dazu gehört natürlich dann auch immer so diese Außenbordeinsätze. Und insofern ist es für mich heute immer noch so, als sei es gerade erst vor wenigen Tagen passiert. Also es ist sehr, sehr präsent. Aber, und das haben Sie vielleicht gemerkt, das in Worte zu fassen, ist wirklich nicht einfach. Man ringt immer danach, dass irgendwelche Parallelen daherzustellen, aber die gibt es eigentlich nicht. Ja, es ist einfach faszinierend. Und wenn man dann die Bilder sieht und sagt, ja Mensch, du warst da tatsächlich draußen, dann sagt man ja, Wahnsinn, toll.
Ja, lieber Herr Retter, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir von Ihrem Weltraumausstieg, Ihrem Weltraumspaziergang zu erzählen. Dankeschön.
Ja, sehr gerne, Frau Konitzer.
Und wenn ihr zumindest in Gedanken noch ein wenig in den Weiten des Weltraums umherschweifen wollt, dann habe ich noch einen Tipp für euch, und zwar eine Folge dieses Podcasts namens Exoplaneten. Wann finden wir die zweite Erde? Da draußen im Weltall wimmelt es nur so vor Exoplaneten und Astronomen und Astronomen suchen in diesen weit entfernten fremden Welten nach einer zweiten Erde und wollen irgendwie die Frage beantworten, ob auf einem dieser planetaren Himmelskörper außerhalb unseres Sonnensystems im Universum auch Leben existieren könnte. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes und anhören könnt ihr die Folge in der ARD-Audiothek oder überall, wo ihr Podcasts hört. Das war IQ, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Franzi Konitzer und ich sage Tschüss und Servus. Bis zum nächsten Mal.